Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch.
Zum Internationalen Frauentag wiederholen wir ein Gespräch mit der Schauspielerin Martina Gedeck. Sie ist hierzulande eine der gefragtesten Schauspielerinnen. Susanne Führer erzählte sie am 30. Januar 2017, wie sie sich die Verwandlung für ihre Rollen erarbeitet.
Zu Gast ist heute die große Schauspielerin Martina Gedeck. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen.
Ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Ich habe natürlich ein bisschen rumerzählt, dass ich Sie heute interviewen darf. Und alle Leute, denen ich das erzählt habe, haben gesagt, oh toll, das ist so eine tolle Schauspielerin. Und dann gab es aber zwei Gruppen. Dann gab es die einen, die sagten, ja, aber im Interview, da ist die Gedeck ganz schön spröde, die erzählt nichts. Und die anderen haben gesagt, ach, und das wird ja sowieso ein Selbstläufer, die erzählt so charmant und nett und unterhaltsam.
Ja, ich weiß nicht, wer da jetzt was erlebt hat. Also Sie meinen, Sie haben mit Kollegen gesprochen, die mich schon interviewt haben?
Nee, gar nicht, die so gehört haben.
So die Interviews gelesen oder gehört haben.
Aber ich habe so gedacht, das ist auch vielleicht was so zu Ihnen passt, dass so verschiedene Bilder über Sie im Umlauf sind, oder?
Ja, das kann schon sein. Ich meine, ich bin natürlich auch immer anders. Ich bin schon unterschiedlich oder ich habe mich auch verändert im Laufe der Zeit. Oder jeder, ich finde ja, jeder Mensch verändert sich ständig. Und was für den einen irgendwie ja, eine ausführliche Insight ist, ist für den anderen, ich habe ja gar keine Informationen bekommen. Das kann ich mir schon vorstellen. Es gibt die Fakten, die finde ich weniger interessant. Die kann man ja auch bei Wikipedia nachlesen. Und dann gibt es die Sachen, die man erlebt oder die man empfindet. Und da gebe ich immer gerne und viel Auskunft, weil ich das ganz spannend finde, im Gespräch mit jemandem zusammen über solche Sachen zu sprechen.
Frau Gedeck, Schauspielerin, habe ich so vorher überlegt, ist eigentlich ein komischer Beruf. Auf der einen Seite so ganz simpel, man denkt, da ist jemand, der lernt jetzt einen Text auswendig und sagt den dann auf. Und auf der anderen Seite ist da ja aber noch so viel mehr. Also es gibt ja so viele Menschen, die fasziniert sind von Schauspielern und von der Schauspielerei. Irgendwie muss da noch sowas, ich weiß auch nicht, irgendwie sowas Schillerndes, Geheimnisvolles sein.
Naja, es ist schon so, wenn Sie Filme sehen oder Stücke, dann sehen Sie ja das Geschehen in komprimierter Form. Das heißt, Sie sehen die besonderen Momente und der Schauspieler, der versteht es eben, diese Momente lebendig zu machen. Und dadurch ist das oft wie so unter einem Brennglas, was man dann als Zuschauer erlebt. Und das ist immer ein besonderes, außergewöhnliches Erlebnis. Und damit verbindet man dann den Schauspieler. Das heißt, für mich persönlich zum Beispiel, wenn ich eine Rolle spiele, denke ich mir, mal komm nach Hause, dann ist der Film abgedreht, dann denke ich mir so, ja und jetzt? Was ist jetzt? Wieso ist es jetzt nicht so wie vorher? Weil mein Leben oder das normale Leben natürlich nicht immer diese besonderen Momente, diese Höhepunkte, diese ausgestellten Situationen mit sich bringt, wie das in Filmen oder auch auf der Bühne der Fall ist. Das, glaube ich, verbindet der Zuschauer mit dem Schauspieler. Denkt, mein Gott, was für ein schillerndes Leben er hat, der Schauspieler. Es ist natürlich nur bedingt so. Wir sind auch arbeitende Menschen, die morgens zur Probe gehen und abends wieder nach Hause kommen oder wenn wir Filme machen oder eben auf der Bühne stehen. Es ist im Grunde nicht so ganz recht viel anders wie in anderen Berufen auch. Natürlich bewegen wir uns in einer vorgestellten Welt. Das heißt, wir bewegen uns in einer Fantasiewelt, wenn man so will, in einer Welt, die gar nicht existiert. Und das ist ein Sehnsuchtsort. Auch für die anderen Menschen, für jeden Menschen.
Sie haben gerade gesagt, wir sind auch arbeitende Menschen. Boris Becker sagte ja mal so schön, als er noch aktiver Tennisspieler war und dieser Wahnsinnsrummel um ihn war, ich gehe auch morgens als erstes aufs Klo. Aber zur Arbeit, wie erarbeiten Sie sich denn eine Rolle? Man konnte Sie jetzt ja gerade zuletzt in ganz verschiedenen Rollen sehen, also im Kino, im Gleißenden Glück, davor in der Wand, in Terror. Also wenn Sie sich so eine Rolle, Sie bekommen das Drehbuch und dann, wie sieht dann Ihre Arbeit aus?
Also mittlerweile bin ich da immer behutsamer und gehe immer vorsichtiger an die Sache ran. Früher habe ich einfach die Texte gelernt, fertig. Jetzt ist es so, dass ich das Buch öfter lese. Ich schreibe mir dann das Buch, das ist bei mir mal der erste Schritt. Ich schreibe meine Szenen mit der Hand in ein kleines Büchlein, was ich dann immer mitnehme. dieser Vorgang des Schreibens, das ist eigentlich schon der erste Schritt des Verinnerlichens.
Ist das das Büchlein, was Sie jetzt hier auch mitgebracht haben?
Nein, das ist ein anderes Büchlein. Das ist mein Arbeitstagebuch. Da schreibe ich meine Arbeitsnotizen rein, die Dinge, die ich erlebe bei der Arbeit oder Dinge, die ich denke nach der Arbeit. Und ja, das ist mal der erste Schritt, dieses kleine Büchlein, was sehr praktisch ist. Die Drehbücher sind meistens DIN A4. Das kleine Büchlein kann ich immer mit mir rumschleppen, überall hin mitnehmen, kann ich mal einen Blick reinwerfen. Aber es ist wirklich ein Vorgang des Verinnerlichens. Das heißt, ich muss ein Grundgefühl kriegen für den gesamten Stoff, für den Film an sich. Und dann schaue ich mir an, was macht meine Figur darin? Also wo ist ihre Position? Was hat sie für eine Funktion? Von wo beginnt sie, wohin entwickelt sie sich, wo endet sie? Ich lasse das dann ein bisschen auch auf mich wirken und dann kommen eigentlich von selber Assoziationen, Gedanken. Das ist wie wenn man so, ja, wenn sich langsam ein Bild zeigt. Also in einer nebligen Landschaft, die Landschaft plötzlich, der Nebel wird immer weniger und plötzlich sieht man die Landschaft vor sich liegen. Mhm. Ein bisschen so ist das und da muss man manchmal warten und gar nichts tun. Aber manchmal beschäftigt man sich eben auch damit und schaut das an und meditiert das und lässt das auf sich wirken. Wenn ich mit der Textarbeit beginne, das mache ich immer recht früh, ich möchte gerne unabhängig sein von den Texten, kommen auch während des Textlernens, das ist ja dann nicht nur, dass man das memoriert, sondern dass man in die Situationen reingeht, auch emotional und sich dann darüber klar wird, aha, wie reagiert dieser Mensch, warum ist er zurückhaltend, wie äußert sich zum Beispiel, wenn Sie jetzt das gleißende Glück nehmen, eine zurückhaltende Frau, wie äußert sich so jemand?
Obwohl denn da geht es ja dann noch um viel weiter als um den, Entschuldigung, dass ich unterbreche, um den Text. Also gerade dieser Film, eine Hausfrau in einer unglücklichen Ehe, die einen interessanten Mann kennenlernt, da geht ja ganz viel über ihre Mimik.
Der Körper. Der Körper muss sprechen. Der Körper muss anfangen zu sprechen und das tut er dann von selbst. Das heißt, wenn ich sozusagen ein inneres Empfinden habe für diesen Menschen oder diesen Menschen sozusagen in mir bewege oder habe, dann fängt der Körper sich anders an, von sich aus anders an zu bewegen. Und auch das Gesicht oder die Mimik oder die ganze Körpersprache, die kommt dann eigentlich von selbst. Das ist nichts mehr, was ich mir von außen auferlege, sondern das entsteht wirklich von selbst. Aber dafür muss ich das Innere dieses Menschen ausgelotet haben. Und das ist oft auch nicht mal so festzuschreiben. Ich könnte darüber wahrscheinlich nicht unbedingt ein Essay schreiben, über diese Figur vorher. Aber ich habe ein genaues Gespür dafür, für sie. Hm. Und ich weiß, was sie umtreibt. Ich weiß, dass sie in großer innerer Not ist und wenn sie sich jetzt nicht befreit aus ihrer Situation, dass sie sterben wird. Das weiß ich zum Beispiel bei dieser Figur. Das ist die Spannung, in der sie steht. Und das heißt, dass sie aus einer tiefen Not heraus arbeitet. Und das kommt aus den Szenen selbst. Es gibt dann eine solche Szene im Drehbuch, wo sie sagt, hier fassen Sie mal meinen Puls an und der geht eben sehr hoch. Und du merkst in dem Moment, das ist nur ein Moment, wo sie sich aufmacht und du siehst, sie ist kurz vorm Sterben, also inneren Sterben. Hm. Sie ist kurz vorm Durchdrehen. So, und das zeigt sie natürlich nicht. Und das ist das Spannende.
Ich denke jetzt mal an eine andere Rolle, auch eine Frau, die unter großer Spannung steht, nämlich Ulrike Meinhof in dem Film Der Bader-Meinhof-Komplex. Ja. Da habe ich dann auch überlegt, weil Sie gerade gesagt haben, so, das kommt so aus dem Inneren der Figur. Heißt es auch, dass Sie die Figur, die Sie spielen, verstehen?
Also ich habe es mir zur Regel gemacht, dass ich Figuren spiele, die ich auch spielen möchte, zu denen ich einen Bezug habe oder die mich interessieren. Und ich würde jetzt bestimmten Menschen, wenn wir bei historischen Figuren sind, keine Plattform bieten wollen. Ich würde jetzt nicht unbedingt Magda Goebbels, sagen wir mal, spielen wollen und würde es auch nicht tun. Also da gibt es gewisse Grenzen meines Interesses, sagen wir mal so. Bei Ulrike Meinhof war es schon so, dass ich, um ihr in irgendeiner Form zumindest annäherungsweise gerecht zu werden, mich extrem viel mit ihr und ihrem Gedankengut beschäftigt habe und mit ihrer Entwicklung. Und ich habe sie durchaus in vielem verstehen können, bis zu einem gewissen Punkt. Was sie später im Gefängnis geschrieben hat, die Kassiba, die sie dort, nicht nur die Kassiba, sie hat ja unendlich viel im Gefängnis geschrieben. Da gibt es eine, weiß ich nicht, ganze Aktenordner voll Material. Das habe ich nicht mehr nachvollziehen können. Das habe ich nicht mehr wirklich verstehen können. Außer, dass ich das Gefühl hatte, sie ist sich selbst in gewisser Weise abhanden gekommen und das Gefängnis oder die Einzelhaft hat sie auch gebrochen. Also das, einen gebrochenen Menschen hatte man den Eindruck, vor sich zu haben. Aber die ganze Anfangsphase, auch die junge Ulrike Meinhof als Journalistin und wie sie zur Politik gekommen ist und wie sie sich immer mehr und mehr radikalisiert hat, das habe ich schon eruiert und auch für mich verstehen müssen und auch, ja, damit ich es verkörpern kann. Das ist wohl richtig. Und übrigens interessanterweise bei Meinhof musste ich mich ein bisschen schon an der wirklichen Person auch orientieren, was die Körpersprache angeht und auch die Art zu sprechen. Da habe ich ein bisschen schon geguckt, dass es eine kleine...
Das ist auch so ein bisschen Einschränkung dann fast, ne? Wenn man eine historische Figur
ja,
spielt.
Ja, das kann man wohl sagen.
Ich glaube, die Fantasie ja, nicht so.
Da wäre ich eigentlich lieber freier. Ich fände es auch spannender, sich davon zu befreien. Aber das gehört nun mal dazu, wenn ich Clara Schumann spiele, dass ich dann solche Frisur habe und solche Kleider habe und so. Ich fände es schon spannend, sich davon mal zu lösen, also auch im Film, im Theater macht man das ja ohnehin schon.
Martina Gedeck, und in der nächsten Runde sprechen wir über Komödien. Sie haben zuletzt, glaube ich, vor allem Dramen, Tragödien gedreht, also Terror, Gleißendes Glück, Bader-Meinhof-Komplex ist schon ein paar Jährchen her, aber jetzt das Tagebuch der Anne Frank, die Auslöschung. Wo bleiben die Komödien, Frau Gedeck?
Ja, und was ist mit Harpe Kerkeling? Und was ist mit dieser wunderbaren Komödie? Ich bin dann mal weg mit Harpe Kerkeling, die ich gemacht habe voriges Jahr.
Okay, aber die große Mehrheit ist schon eher düster,
ich weiß nicht.
Oder?
Ja,
kommen Sie keine schönen Angebote oder interessiert es Sie nicht?
Doch. Dann habe ich auch mal einen hohen Film gedreht über drei Freundinnen, weiß ich jetzt nicht mehr den Titel.
Frau Rettich, die Czerny und ich.
Naja, ich habe alle 10 Jahre mache ich einen Film über drei Freundinnen. Das habe ich schon mit angefangen mit 25 Tiger, Löwe, Panther. Und dann kam Frau Rettich, also es ging einfach weiter. Und der letzte, das weiß ich jetzt nicht mehr, wie der hieß, Mist, aber egal. Naja, immer wieder gibt es eine kleine Komödie, die eingesprengselt wird. Das kommt schon immer wieder vor.
Ist denn das dann eine andere Rollenarbeit? Bei Komödien, man kann ja die Figuren so anlegen, das sieht man ja häufig, wo schon der Schauspieler das so spielt, das ist gar nicht so richtig ganz ernst gemeint. Man steht
ich
schon ein bisschen neben der Figur.
Ich finde, wenn eine Komödie gut ist, muss es genauso sein. Es sind ernste Situationen, sind auch existenzielle Situationen, es ist nur auf einer anderen Ebene. Wenn Sie so wollen, wenn man Bella Martha mit dazu zählen möchte zu einer Komödie, es ist jetzt in dem Sinne keine Schenkelklopfkomödie, aber es ist doch man würde wahrscheinlich heute romantische Komödie sagen. Aber klar, sie verliert ihre Schwester, sie ist sehr unglücklich, sie kann plötzlich nicht mehr kochen, sie weiß nicht, was sie mit dem Mädchen machen soll. Im Grunde sind es auch komplizierte, schwierige, existenziell bedrohliche Ingredienzien. Sie muss zum Therapeuten und so weiter. Und
trotzdem auf Anweisung ihrer Chefin.
Ja, und trotzdem, und trotzdem ist es witzig, also oder anders erzählt, leichter erzählt. Ja, ich stelle mir auch für die Zukunft mehr vor. Ich glaube, da wird auch noch was kommen. Ich glaube, ich bin eigentlich eher im komödiantischen Fach zu Hause, ursprünglich und auch in der Zukunft. Also das wird auch ganz sicher so sein. Aber wissen Sie, es ist auch sehr schwierig, gute Stoffe zu finden, wirklich gute Komödien. Das ist nicht so einfach.
Ich bin mal ein bisschen zurückgeschritten eben in Ihrer Filmgeschichte, so an die, nicht ganz Anfänge, aber doch an die Anfänge. Und da gibt es ja zwei, glaube ich, so herausragende Filme. Der eine ist zumindest eine Tragikomödie, Das Leben ist eine Baustelle.
Ja, ja.
Da spielen Sie die Lilo und dann natürlich Rossini oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief. Und da spielen Sie die, also man kann eigentlich gar nicht sagen, Kellnerin Serafina. Eigentlich, ich habe so gedacht, eigentlich müsste man sagen Saaltochter oder Serviererin, also eine junge, schöne Italienerin. Und ich habe das Gefühl, ich kann es Ihnen jetzt beichten. Also ich bin ja mit Ihnen sozusagen auch so durch mein Filmleben als Zuschauerin geschritten. Ich bin ja keine Film- oder Kinoredakteurin speziell. Und das war zum Beispiel auch so ein Film, die ersten Jahre, da habe ich sie immer gar nicht erkannt. Ich habe bei der Serafina, habe ich wirklich gedacht, das ist eine Italienerin.
Ja, ich weiß, das haben viele gedacht. Viele haben gedacht, eine tolle Entdeckung, eine fantastische italienische Schauspielerin, die wollen wir unbedingt engagieren. Und dann haben sie sich gewundert, dass sie mich eigentlich schon kannten. Das ist mir früher oft passiert übrigens. Also, ich weiß, die Leute mich nicht erkannt haben, aber mein Gesicht hat sich auch verändert und verändert sich eigentlich auch viel immer noch, also zum Glück. Ja. Ich weiß gar nicht, das ist so eine Eigenschaft, für die man ja nichts kann. Das ist dann einfach, das ist dann einfach so. Und ich hab mich natürlich auch gerne, ich verwandle mich halt auch gern. Ich finde, dass das Verwandeln ist, glaube ich, mit der Grund, warum mich der Beruf dann so fasziniert hat oder ich den unbedingt machen wollte, weil ich das einfach faszinierend finde, nicht eine Person, nicht ein Wesen sein zu müssen, sondern viele Wesen sein zu können. Hm. Und überhaupt mich, ich verwandle mich auch in andere Dinge, nicht nur in Menschen, wenn ich spiele. Nämlich? Ja, manchmal bin ich auch eine Blume oder ich bin auch manchmal ein Gegenstand oder ich bin ein Wind oder... Oder ich bin ein, ja, ich weiß nicht, eine Musik oder ein Hauch oder irgend sowas. Ja, das ist, die Umrisse lösen sich ja auf.
Aha.
Ja, weil ich mich ja nicht wahrnehme als Person, wenn ich spiele. Ich bin ja da ganz eben hingegeben in den Augenblick. Ich bin da nicht so eingebunden in den Körper. Den sehe ich auch gar nicht. Der wird ja auch von der Kamera aufgenommen. Insofern muss ich mich da nicht drum kümmern. Um mein Äußeres muss ich mich nie kümmern, das machen die anderen. Das macht die wunderbare Maskenbildnerin, das machen die Kostümleute und so. Und da kann ich mich total sicher dann bewegen. Da gibt es einen super Kameramann, der mich aufnimmt und das machen die. Aber das andere mache ich. Und da kann ich ganz frei sein. Das ist die Verwandlung. Und die war damals so, dass man das nicht erkannt hat. Und Serafina natürlich, die nur drei Worte hat und Gnocchi sagt, dann habe ich natürlich an diesem Gnocchi, ich habe ja mit einem Sprachcoach das möglichst akzentfrei, ich hatte da so einen Wahnsinnsärger jetzt einfach, dass man das nicht merkt. Und dann habe ich, weil der Dietl zu mir gesagt hat, du musst die Gegenfigur sein. Und das ist, da haben sie nicht ganz unrecht, eine vom Dietl sehr genau überlegt gewesen. Das ist so eine,
von dem Regisseur Helmut Dietl.
Ja, das ist
so. Zur Veronika Ferres, die Gegenfigur? Oder
nein,
wozu?
Zur gesamten Gesellschaft, zur Bussi-Bussi-Gesellschaft. Ich sollte sozusagen die wirkliche wahre Tradition, die alten Werte, sollte ich verkörpern. Ich sollte so aussehen, hat er zu mir gesagt, wie deine italienische Großmutter aussah, als sie jung war. Und so wurde ich auch dann gestylt. Und so bin ich als kleiner Liebesengel da durchs Restaurant geflogen. Verliebt und liebend.
Ja, ja. Bis auf am Ende dann doch.
Ja, das hat er natürlich gebrochen. Da ist er dann eben, da okay. Ist er böse genug. Ja, das hat er mir nicht gelassen, dass sich das nicht auflöst. Der Titel wollte das brechen. Ja, da hat er auch recht.
Haben Sie eine italienische Großmutter?
Nein, aber die Serafina hat eine italienische Großmutter.
Okay. Es gab dann ja für diese beiden kleinen, aber doch sehr feinen Rollen, nämlich die Lilo, Das Leben ist eine Baustelle, und Serafina in Rossini, gab es dann ja eben den Deutschen Filmpreis. Und eigentlich ja logisch, dass sie dann daraufhin dann eben die Küchenchefin wurden, dann in Bella Mater. Und das war ja dann wirklich so der große Durchbruch, Hauptrolle in einem erfolgreichen Kinofilm, beim Publikum und bei der Kritik beliebt. Sie haben aber ja mehrere Jahre doch mehr so in die kleineren Rollen gespielt. War das für Sie enttäuschend? Haben Sie sich Sorgen gemacht? Ich nehme mal an, alle jungen Schauspieler träumen davon, die große Rolle zu bekommen. Und nur wenige bekommen die ja gleich.
Ich habe gleich mit einer Hauptrolle begonnen und mein erster Film war Dominik Graf. Die Beute, das war eine Hauptrolle. Das war mein allererster Film und ich war da eigentlich, der lief dann aber auch erst sehr viel später, wurde der ausgestrahlt. Dann hatte ich Theater gespielt und dann kam die Hölleisengretel, auch eine Hauptrolle. Die Hölleisengretel
bestimmt, das war 98 dann der Bayerische Fernsehpreis.
Das war sozusagen im Fernsehen der Durchbruch. Aber Sie haben vollkommen recht, im Kino kam das mit Bella Marta und die kleine Rolle hat mich natürlich geschult. In meiner Anfangszeit gab es so zwei Steine des Anstoßes für mich. Das eine war, dass ich immer die beste Freundin der blonden Hauptdarstellerin spielte. Und das zweite war, dass ich immer dachte, warum ist die kleine Rolle nicht die Hauptrolle? Weil diese kleine Rolle ist doch die tolle Rolle. Warum merken die anderen das denn nicht? Dass die eigentlich viel interessanter ist als die Hauptrolle.
Und dann finde ich schönes Herangehen an diese Rolle, an ihre Rolle. Sie hätten ja auch sagen können, die ist ganz unwichtig, warum spiele ich nur diese blöde Rolle?
Erstmal war es der Ponto, der berühmte Schauspieler, der gesagt hat zu seinen Kollegen, die immer neidisch waren, weil er immer Hauptrollen spielte, okay, ich spiele ein Jahr lang nur Nebenrollen. Und er hat aus jeder dieser Nebenrollen ein kleines Juwel gemacht, damit seine Kollegen sehen, dass das nichts damit zu tun hat, ob man Haupt- oder Nebenrollen spielt. auch die kleine Rolle kann man fein und genau arbeiten. Das ist sogar noch viel schwieriger. Und ich habe dann bei den kleinen Rollen, habe ich mir das tatsächlich so vorgestellt. Ich dachte, gut, die hat ihr Leben, so wie die Hauptrolle, nur man sieht halt nur weniger von ihr. Aber das andere muss man eben auch wissen und mitbringen. Und dann hat man nur diese eine Möglichkeit, diese eine kleine Szene oder diese zwei, drei kleinen Szenen. Und da gehe ich rein. Das lasse ich mir nicht nehmen, jetzt, da bin jetzt ich dran. So, und dann habe ich das immer voller Lust und Freude auch gespielt. Und wissen Sie, beim Drehen ist es natürlich toll, weil wenn du dran bist, bist du dran. Und wenn du eine kleine Rolle hast, hast du trotzdem, du hast zwar nicht 20 Drehtage, aber du hast 3 Drehtage. Und in den 3 Drehtagen bist du dran. Und da stehst du auch genauso vor der Kamera wie der Hauptdarsteller. Und so hat mich das gut geschult, bis heute.
Martina Gedeck ist weiterhin unser Gast im Gespräch im Deutschlandradio Kultur. Frau Gedeck, ich habe gelesen, dass Sie nach dem Abitur mit einem Studium der Germanistik und Geschichte begonnen haben. Warum haben Sie das damals angefangen? Was wollten Sie werden? Was hat Sie interessiert?
Ja, das waren die Geisteswissenschaften. Ich war eine begeisterte und bin auch immer noch begeisterte Leserin. Ja, ich wollte in der Richtung mich weiterhin bewegen. Ich wollte Geisteswissenschaftlerin werden. Wobei ich keine konkrete Berufsvorstellung hatte und zu einer Zeit an die Universität kam, wo der Betrieb wirklich sehr anonym war. Und ich bin an der FU
in Berlin
nicht wirklich warm geworden dort. Das mag der Zeit geschuldet gewesen sein. Da waren unglaublich viele Studenten. Und es gab nicht wirklich den Bezug zum Professor oder zu, es war anonymer noch als in der Schule. Und ich fühlte mich eigentlich nicht wirklich glücklich dort. Wobei, wenn ich es durchgezogen hätte, wäre ich wahrscheinlich auch irgendwann an den Punkt gekommen, wo es mich ausgefüllt hätte. Aber da war ich unglücklich und dachte, das ist irgendwie nicht so ganz das Richtige. Und das Theater oder die Liebe oder Sehnsucht danach, die hat mich schon auch immer noch umgetrieben. Das fing ja bei mir recht früh an, dass ich so mit dem Gedanken gespielt habe, Schauspielerin zu werden. Da war ich, glaube ich, 16, aus einem ganz romantischen Bild heraus. Ich hatte keinerlei Ahnung von dem, was das überhaupt bedeutet. Ich bin auch eigentlich nie ins Theater gegangen.
Ach so.
Ja, ich hatte mir vorgestellt, dass es eine Freiheit gibt und dass es da sowas gibt wie, ja, eigentlich das, was in den Büchern passiert, diese ganzen Geschichten, die ich immer so spannend finde, dass sich die da eben ereignen auf der Bühne.
Aber irgendeine Vorstellung müssen Sie doch gehabt haben von Schauspiel. Sie sind nicht ins Theater gegangen, aber vielleicht ins Kino oder?
Ja, ich bin selten ins Theater gegangen und ich habe ein paar Filme gesehen. Interessanterweise waren das Theaterfilme. Mhm. Das war dieser alte Film Faust mit dem Gustav Gründgens
ja. Als Mephisto.
Ja. Das war die Sommergäste von Peter Stein. Das waren solche Filme, Molière, Theater von Ariane Mnuchin. Das waren solche Theaterfilme eigentlich. Und das hat mich immer unheimlich fasziniert. Also mich hat eigentlich das Theater, alles was damit zu tun hatte, immer sehr fasziniert. Das hatte auch mit dem Verwandeln zu tun, dass der Körper nicht außen vor bleibt. Bei der Geisteswissenschaft ist es nur der Kopf, der sich bewegt und denkt. Und ich fand das so faszinierend, dass man selber etwas werden kann und sein kann. Und dass man die Schrift verkörpert, dass man die Schrift sich anverwandelt und in etwas hinein verwandelt, dass man die ganze Geschichte selber ist. Und also das hat auch was mit Macht zu tun, ne? Dass ich bin diese Person oder ich bin diese Geschichte. Mhm. Und das fand ich ungeheuer faszinierend.
Ich glaube, dass viele junge Menschen, auch Mädchen von 15, so einen Traum haben, Schauspielerin zu sein. Aber ich glaube, bei ganz vielen geht es auch so darum, ich stehe auf der Bühne oder ich stehe vor der Kamera und ich bin prominent und beliebt und man jubelt mir zu. Aber Sie haben ja so eine ganz innerliche Erklärung und ich habe jetzt geschlossen, indirekt aus Ihren Erzählungen, dass Sie jetzt nicht aus einem Elternhaus kommen, wo man das Abo hatte für das Schauspielhaus oder das Deutsche Theater und viel Theater geguckt wurde. Oder
Also es gab schon eine große Offenheit dafür. Mich hat das persönlich gar nicht so sehr interessiert, ins Theater zu gehen. Ich war in der Oper, ich war auch in Konzerten, wir sind auch ins Theater ab und zu gegangen. Aber ich muss sagen, vom Elternhaus her, man hat einfach das unterstützt, was mein Interesse war. Mein Interesse war die Musik oder mein Interesse war zu malen oder zu zeichnen. Mein Interesse war, eine Reise zu machen, und das hat man weitgehend unterstützt. Und mein Interesse war nicht, einmal die Woche ins Theater zu gehen. Wenn das so gewesen wäre, hätte man das auch unterstützt. Da bin ich überzeugt davon. Aber es war gar nicht der Punkt. Wissen Sie, damals, da war das auch noch nicht so präsent. Die Medien waren ja ganz anders. Und die sogenannte Prominenz und der rote Teppich und all das, das gab es irgendwie gar nicht in unserer Welt. Im Gegenteil, es war sogar verpönt, sich in den Mittelpunkt zu stellen und sich mit irgendwelchen Dingen zu schmücken. Und man ging eher im Abseits, also man wurde eher im Schatten groß sozusagen. Das gehörte sich irgendwie gar nicht. Mhm. Also das war eine andere, ganz andere Welt und eine andere Zeit. Und das war nicht der Punkt, warum ich das wollte. Ich glaube, das.
Also Sie haben gerade gesagt, Ihre Eltern haben Sie immer unterstützt. Das ist ja ein Traum, also für jeden Menschen, glaube ich, wenn man so etwas hat. Haben Sie dann auch unterstützt, als Sie Ihr Studium hingeschmissen haben, um auf die Schauspielschule zu gehen? Oder haben die sich nicht doch auch Sorgen gemacht, gesagt, Kind, was soll denn aus dir werden?
Also die Bedenken wurden sehr behutsam geäußert, sagen wir es mal so. Ich glaube, dass da schon Bedenken sind und die sind auch nachvollziehbar, waren auch für mich damals nachvollziehbar. Aber sie haben mich nicht verunsichert, indem sie gesagt hätten, mach das bitte nicht oder bist du nicht gescheit oder so. Das überhaupt nicht. Und es war ja auch ein ganz, sag ich mal, praktischer und nachvollziehbarer Übergang. Ich habe während des Studiums angefangen, mich auf die Prüfung vorzubereiten und ich habe mich nur in Berlin angemeldet, weil ich in Berlin bleiben wollte, dumm wie ich war. Eigentlich müsste man sich in 6 verschiedenen Schulen anmelden. Ich habe mich nur in Berlin angemeldet und habe dann in einem kleinen Raum, den ich von der Gemeinde zur Verfügung gestellt bekommen habe, habe ich immer geübt. Und mein Vater hat mir auch in seiner Firma die sind umgezogen, da gab es einen großen Trakt, der leer stand. Und da bin ich immer hin nach Wedding und habe da geübt. Meine Sachen eingeübt.
Was für eine Firma?
Mein Vater war ein Lebensmittel Großhandelskaufmann und zwar, das war die Rewe. Bei der Rewe war er.
Und da haben Sie geübt und dumm wie Sie waren, sind Sie gleich im ersten Versuch genommen worden.
beinahe nicht. Also das, das war dann das Glück. Und als ich dann genommen war, waren meine Eltern sehr stolz, dass das geklappt hat. Ich glaube, ich vermute mal, dass sie dachten, also ich würde ja sowieso nicht genommen. Und dann haben wir das Thema vom Tisch. Mein Vater hat wohl auch mal zu mir gesagt, Martina, mach doch was mit dem Studium. Denn mein Vater konnte nicht studieren, meine Mutter auch nicht. Und die hätten beide sehr gern studiert. Also sie haben uns das ermöglicht. Und ich habe im Grunde mit der akademischen Ausbildung, die ich hätte haben können, habe ich nichts angefangen und bin in was ganz anderes rein, von dem man wirklich nicht wusste, wie es ausgeht. Ich habe mir nur immer gesagt, wenn es nicht funktioniert und wenn ich merke, es klappt nicht, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, was anderes zu machen. Das hätte ich auch gemacht.
Martina Gedeck ist ja vor allem als Schauspielerin bekannt. Sie hat fast so viele Auszeichnungen bekommen wie Filme gedreht. Aber da wir jetzt hier im Deutschlandradio Kultur miteinander sprechen, möchte ich doch erwähnen, dass es auch ein großes Vergnügen ist, Martina Gedeck nur zu hören. Nicht nur hier in diesem wunderbaren Gespräch, sondern auch in einem Hörspiel oder in einer Lesung. Sie machen ja viel auch für das Radio oder haben auch gemacht über die ganzen Jahre. Welchen Reiz hat denn das für Sie?
Na, ich bin nicht zu sehen, ich muss mich nicht schminken, ich muss mich nicht verkleiden, ich kann mit der Stimme arbeiten. Und ich glaube, dass die Radioarbeit, die Funkarbeit für mich ganz wichtig ist, auch gerade im Film, weil man mit der Stimme so viel ausdrücken kann. Und die Vielschichtigkeit der Stimme und dass man das hört, was im Menschen vorgeht, über die Stimme, das habe ich eigentlich durchs Funksprechen gelernt. Das wird im Film immer ein bisschen unterschlagen, nicht wahr, weil es so sehr um Äußerliches geht, aber die Stimme ist ganz wichtig und ganz großer Bestandteil. Und die genaue Arbeit mit der Stimme, da habe ich also auch hervorragende Hörspielregisseure gehabt, wo ich wirklich unheimlich viel gelernt habe. Dass man zuhört und den anderen wirklich nur hört, das ist der Zauber.
Sie haben vor ein paar Jahren hier im Haus, im Deutschlandradio Kultur, an der Produktion des Hörspiels Künstler teilgenommen. Also das ist ein Hörspiel von Tancred Dorst über die Künstlergemeinschaft in Worpswede, die sich da so um 1890 gegründet hat. Und Sie spielen da die Paula Modersohn-Becker. Hören mal einen kleinen Ausschnitt.
Ich bin so glücklich, dass wir alle zusammen sind und hier bleiben können und alle zusammen leben und arbeiten werden. Und ich kann von euch allen lernen.
Ottos Malerei kommt ja ganz gut ohne menschliche Figur aus. Man vermisst sie gar nicht.
Aber Kurt, das hört sich ja an, als ob er den Menschen gar nicht zugewandt wäre.
Ich vermute, Birken sind ihm lieber.
Das ist aber... Also, gestern...
Gestern habe ich gesehen, wie er eine umarmt hat.
Aber mich umarmt er doch noch lieber, glaube ich.
Ja, Paula. Du liebe Birke.
Ja, das war eine ganz großartige Arbeit mit dem wunderbaren Regisseur Jörg Jannings, mit dem ich eben ganz viel gemacht habe und sehr, sehr gerne gearbeitet habe. Und da war eben auch noch viel Zeit für so ein Hörspiel. Da haben wir wirklich alles probieren können gemeinsam. Es war fast wie eine Theaterarbeit hier im Sender. Und Jörg Jannings ist einer der großen Regisseure des Funks. Und mit ihm habe ich unheimlich gerne gearbeitet. Er hat ein ganz genaues, wunderbares Gehör. Und da habe ich ganz viel profitiert davon.
Im Grunde genommen ist das ja das Gegenmodell zu dem Film Die Wand, wo Sie quasi die einzige Schauspielerin sind, ein Solo für Martina Gedeck und wo Sie ja nichts sprechen. Also man hört Ihre Stimme aus dem Off, aber man sieht sie ja stumm, weil Sie eigentlich nur mit Tieren zu tun haben. Und da ist nur Körper und hier ist nur Stimme.
Ja, es ist so. Die Arbeit, die ich mache, und das war auch meine Sehnsucht, mit anderen zusammenzuarbeiten, hat sich doch als eine einsame Arbeit entpuppt. Am Ende des Tages musst du Dinge sehr genau selber vorbereiten für den Film, ist es zumindest so. Im Grunde kommst du an den Drehort und musst alles parat haben. Das heißt, die Arbeit findet zum großen Teil auch im stillen Kämmerlein statt. Andererseits ist man beim Drehen und auf der Bühne sowieso sehr angewiesen aufeinander und es geht nur, wenn alle wirklich dabei sind. Und die Atmosphäre, die ein Film ausmacht, hängt auch ganz stark ab davon, wie diese Menschen harmonieren und wie diese Menschen zueinander stehen. Obwohl man alleine ist, hat auch immer ein Zusammensein. Und so ist es auch bei der Wand gewesen. Bei der Wand habe ich 40 Minuten Voice-Over-Text einsprechen müssen. Im Übrigen auch ähnlich wie im Hörspielstudio oder bei der Hörbuchaufnahme. Hochkonzentriert und ganz genau dosiert und sehr genau nuanciert auch auf die Sekunde genau hinsprechen müssen. Das hätte ich ohne meine Funkarbeit gar nicht gekonnt. Der Film lebt zum großen Teil auch aufgrund dieser Voice-Over. Diese Voice-Over aber, die nimmt man als Voice-Over gar nicht wahr. Man nimmt sie als innere Stimme wahr. Man hat das Gefühl, die Frau ist allein und sie spricht nie. Aber man kennt ihre Gedanken. Das ist das Besondere an diesem Film, dem auch vorgeworfen wurde. Er sei ja wie ein bebildertes Hörspiel, was natürlich nicht der Fall ist. Und das war eine sehr besondere Arbeit da. Und ich war immer mit Tieren zusammen, unterschätzen Sie das nicht. Ich musste mich auf die Tiere sehr einstellen und
vor allen Dingen auf den hinreißenden Hund
ja,
Lux.
So ist es. Ja, so ist es. Ja. Nein, und von daher ist das beides. Es ist das Zusammensein und das Alleinsein, was in diesem Beruf mir begegnet ist.
Und Stimme und Körper und Alleinsein und für sich arbeiten. Und dann auf der anderen Seite auch, ich glaube, heute erkennt man sie in jedem Film immer sofort, prominent sein. Sind sie gerne prominent oder ist das auch lästig?
Die Verantwortung kommt damit einher und das ist auch gut so. Als Schauspieler, so wie ich mir das vorgestellt habe und wie das anfangs auch war, da ist man auch so ein bisschen der Narr. Man ist ein bisschen außerhalb der Gesellschaft. Man darf sich allerhand erlauben, man darf spielen, man darf auch sein wie ein Kind. Wenn man in eine Prominenz kommt, wenn man in eine Öffentlichkeit kommt, dann hat man eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Ich fühle mich stärker als früher als Teil der Gesellschaft und auch als Bürgerin, die eine Verantwortung hat und die eine Stimme hat.
Das finde ich ja sehr interessant, dass Ihnen bei dem Stichwort Prominenz das Wort Verantwortung einfällt und nicht, oh Gott, ich kann gar nicht mehr in Ruhe einfach mal beim Italiener essen gehen, immer muss ich Autogramme geben oder so.
Das muss man ein bisschen, ja, Entschuldigung, jetzt habe ich Sie unterbrochen.
Ja, nee, gar nicht.
Das wird ja gerne so hochgespielt, aber das ist ja nun bei uns nicht so, wahrlich nicht so schlimm, dass irgendeinem deutschen Schauspieler so nachgestellt wird, dass er beim Italiener kein Eis mehr essen kann. Das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, dass das fängt an, problematisch zu werden, wenn man so in Michael Jackson Liga spielt. Aber da sind wir ja alle weit entfernt davon, zum Glück. Nein, damit habe ich kein Problem. Meine Freundin ist Pfarrerin, die sagt, in ihrem Distrikt in München wird sie auch von jedem auf der Straße erkannt und angesprochen. Das gehört dazu, das ist so, das ist, liegt in der Natur der Sache. Das kann man sich auch ein bisschen selbst gestalten. Ich kann auch damit verantwortlich umgehen.
Aber wofür übernehmen Sie denn Verantwortung in der Öffentlichkeit oder wofür setzen Sie Ihre Stimme ein?
Das tue ich in dem Moment, wo ich irgendwo bin, in einer öffentlichen Situation. Also wenn ich Interviews gebe, wenn ich öffentliche Auftritte habe. Ich tue es auch mit den Filmen. Ich tue es auch in dem Moment, wo ich mir überlege, warum spiele ich jetzt diese Rolle, warum spiele ich sie nicht? Was gebe ich den Leuten, die das sehen? Wenn ich unbekannt bin und sowieso niemand guckt oder keiner weiß, wer ich bin, hat das kein Gewicht. Aber wenn ich mit der Bekanntheit, in der ich mich bewege, auftrete, dann hat das ein Gewicht, ob ich jetzt eine Nazifrau spiele oder nicht, zum Beispiel. Oder die 55. Kommissarin jetzt zum Beispiel. Dann sage ich mir, das muss ich jetzt nicht machen. Da gibt es andere, wichtigere Dinge. Wichtigere Themen, Figuren, auf die man den Blick richten sollte. In einer Zeit, wo ausgegrenzt wird, vielleicht den Blick zu richten auf Menschen, die es nicht so gut haben. Vielleicht den Blick zu richten auf Menschen, die versehrt sind oder die Probleme haben, Schwierigkeiten sind, die aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden, die gemobbt werden. Das sind ja alles Themen, mit denen wir uns auch beschäftigen in unseren Filmen, in unseren Geschichten. Und diese Geschichten kann man ja unterstützen, befeuern, man kann dem nachgehen, man kann sagen, das ist ein Thema, was mich interessiert, das ist eine Figur, die mich interessiert oder an der Figur interessiert mich genau das. Was bringt man zum Leuchten, was hebt man hervor und was lässt man ein bisschen unter den Tisch fallen? Das kannst du sogar innerhalb einer Figur steuern, was du zeigst und was du nicht zeigst. So ist es zumindest meiner Erfahrung nach und das ist meine Verantwortung und dafür ist der Bekanntheitsgrad, in dem ich bin, auch hilfreich.
Martina Gedeck, danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für die schönen, vielen klugen Sachen, die Sie gesagt haben.
Ich danke Ihnen, dass ich hier sein durfte, weil ich diese Sendung besonders mag und freue mich jetzt, mit Ihnen gesprochen zu haben. Es war sehr schön. Danke.